Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Die Tagesthemen am Rosenmontag sind spät dran. Guten Abend. Doch bevor wir uns den Umzügen, den stattgefundenen und den ins Wasser gefallenen widmen, zwingt uns die Weltlage zunächst wieder an die türkisch-syrische Grenze. Denn dort kommen immer mehr Menschen an, die aus der syrischen Stadt Aleppo fliehen. Vor den Truppen des syrischen Regimes und vor den Bomben Russlands. Mehr als 30.000 syrische Flüchtlinge harren hier mittlerweile aus. Doch die Türkei sagt, die Grenze bleibt zu. Das Nachbarland beherbergt bereits 2,5 Millionen Flüchtlinge und könne niemanden mehr aufnehmen. Und nun? Die Menschen können nicht weiter, aber auch nicht zurück. Und so plant die Türkei, dass sie genau dort bleiben. Erst einmal auf syrischem Staatsgebiet. Oliver Meyer-Rütt.
Er ist schwach und müde. Dennoch ist dieser Mann aus Syrien einverstanden, dass wir diese Aufnahmen machen. Deutschland solle sehen, wie Assad und Putin das syrische Volk behandeln. Und er ist dankbar, dass die türkische Regierung zumindest Kriegsverletzte aus Nordsyrien über die Grenze holt, um diese in türkischen Krankenhäusern zu versorgen. Mein Bruder wurde von einer Mörsergranate am Auge und am Bein verletzt. Man hat ihn aus Syrien hierher ins Krankenhaus gebracht. Gesunde syrische Flüchtlinge sollen jedoch hinter diesem Grenztor bleiben, also in Syrien. Bilder des Übergangs Öncü-Pina. Ankara will nicht, dass sich die Zahl der bereits 2,5 Millionen Syrer in der Türkei weiter erhöht. Deshalb versorgen türkische Hilfsorganisationen Flüchtlinge in Lagern auf syrischem Boden. Die EU fordert, dass Ankara die Flüchtlinge ins Land lässt, aber gleichzeitig davon abhält, weiter nach Griechenland zu ziehen. Der Gouverneur des zuständigen Grenzbezirks Kilis kann diese Forderung nicht nachvollziehen. Denn Kilis hätte beispielsweise mehr Flüchtlinge aufgenommen, als es Einwohner hat. Leider bringt uns diese Forderung eher zum Lachen. Wirklich sehr amüsant. Gefallen dürfte dem Gouverneur hingegen die Einstellung dieser jungen Männer. Auch sie wurden in türkischen Krankenhäusern behandelt und wollen jetzt schnell zurückkehren. Ich hatte einen Splitter im Fuß und wurde im Krankenhaus versorgt. Jetzt gehe ich zurück nach Syrien, um gegen Assad-Truppen zu kämpfen. An der Grenze erzählt man sich, das Assad-Regime gewinne mit Unterstützung der russischen Luftwaffe, nicht nur in der Stadt Aleppo, täglich an Boden. Inzwischen sollen Assad-Soldaten nur noch etwa 20 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt sein. Das dürfte weitere Syrer zur Flucht bewegen.
Ja, und deshalb wirbt Angela Merkel auch dafür, man möge doch ein Herz haben und diese Flüchtenden aufnehmen. Gerade haben wir gehört, dass der türkische Gouverneur das nur noch zum Lachen findet, da Europa seine Grenze ja schließlich selbst dicht machen will. Doch der Bundeskanzlerin dürfte gar nicht zum Lachen zumute sein, weil sie nicht nur von den meisten europäischen Staaten allein gelassen wird, sondern mehr und mehr auch von den eigenen Anhängern, braucht sie die Türkei als Partner in der Flüchtlingskrise und fuhr deshalb heute schon zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Monaten nach Ankara. Michael Schramm.
Eine Tragödie überschattet heute den kurzfristig angesetzten Arbeitsbesuch von Bundeskanzlerin Merkel in Ankara. Mehr als 20 Menschen sterben beim Versuch, von der Türkei über die Ägäis nach Griechenland zu gelangen. Katastrophen wie diese zu verhindern, gehört zur Mission des türkischen Küstenwachboots Güven. Auch soll sie Flucht erschweren. Boote, die nach Griechenland übersetzen wollen, sollen möglichst unmittelbar nach ihrem Ablegen abgefangen werden, so wie es mit der EU im November vereinbart wurde. Aber die Zahl der Flüchtenden über die Ägäis, sie bleibt hoch. 70.000 flohen seit Jahresbeginn von der Türkei nach Griechenland. Und an Land sind noch immer viele Schlepper aktiv. Drehen können wir sie nicht, das wäre lebensgefährlich. Aber ihr Geschäft scheint gut zu laufen und das offenbar mancherorts unbehelligt von der Polizei. Das Schlepperwesen an den türkischen Ägäisküsten, es war heute zentrales Thema beim Treffen der Regierungschefs. Wir betrachten jede Art von Menschenschmuggel als Vergehen gegen die Menschheit. Künftig werden wir das wie Terror behandeln. Aus Sicht der deutschen Regierung auch ein Problem. Die Türkei verlangt für viele, auch islamische Länder, keine Visa. Die Istanbuler Flughäfen sind deshalb regelrechte Einfallstore für Flüchtlinge. Diese ziehen dann gen Europa. Die Bundesregierung hat wiederholt gefordert, Visumspflichten einzuführen, doch bisher will Ankara an seiner Politik festhalten. Zeitgleich mit dem Besuch der Bundeskanzlerin begehren Zehntausende Bürgerkriegsflüchtlinge an der syrisch-türkischen Grenze Einlass in die Türkei. Beide Regierungschefs haben dazu eine gemeinsame Position.
Wir sind aber jetzt doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt über das, was an menschlichem Leid für Zehntausende von Menschen durch Bombenangriffe und entstanden ist, Bombenangriffe auch vorrangig von russischer Seite.
Am Nachmittag trifft sich Angela Merkel mit Präsident Erdogan. Thema auch dort, die Rolle Russlands im syrischen Bürgerkrieg. Unterdessen geht das Fliehen weiter und hinterlässt ganz eigene Spuren.
Ja, die Folgen der Flüchtlingskrise werden auch großen Raum einnehmen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dem wohl weltweit wichtigsten außen- und sicherheitspolitischen Treffen, das am Freitag in München beginnt. Und ich begrüße jetzt den Vorsitzenden, Wolfgang Ischinger. Guten Abend, Herr Ischinger.
Guten Abend.
Wir hören immer wieder mantraartig diesen einen Satz. Der Syrienkrieg lässt sich nicht militärisch lösen. Wollen die Russen mit ihrer Aleppo-Offensive das Gegenteil beweisen?
Ja, der Eindruck, der sich in diesen Tagen und Stunden aufdrängt, Frau Miosga, ist natürlich, dass Russland zumindest versucht, die Verhandlungsposition seines Protégé Bashir Assad für diese nächste Verhandlungsrunde wesentlich aufzubessern. Das erinnert mich ein kleines bisschen, in fataler Weise, muss ich sagen, an die Vorgänge vor fast genau einem Jahr, als es um die Stadt Debaltsevo in der Ukraine ging und als sozusagen kurz vor dem Abschluss des Minsker Abkommens die Separatisten dort noch einmal einen ordentlichen Geländegewinn einkassieren konnten, der dann auch so festzementiert wurde. Also man versucht, hier unter Einsatz militärischer Mittel einen Vorteil zu erreichen. Man kann sagen, das ist unfair, aber das Leben ist in der internationalen Politik häufig unfair. Und wir müssen nur hoffen, dass die russische Seite das wahrmacht, was sie zumindest angedeutet hat, dass sie am kommenden Wochenende in München mit neuen Vorschlägen aufwarten möchte.
Aber zu den Verhandlungen muss es ja erstmal kommen. Die Genfer Verhandlungen um einen Waffenstillstand sind ja erst einmal gescheitert. Darüber wird ja auch schon am Donnerstag vor der Sicherheitskonferenz beraten. Sie waren einmal Verhandler im Bosnienkrieg. Wie schafft man es, Regime und führende Oppositionsgruppen wieder zum Reden zu bringen? Wenn auch erstmal nicht an einen Tisch, dann aber wenigstens zum Reden.
Das eigentliche diplomatische Meisterstück, und das ist eben in einer Lage wie der in Syrien nicht nur ein diplomatisches Meisterstück, sondern erfordert womöglich eben auch militärische Aktivitäten, nämlich eine Lage herbeizuführen, in der alle Parteien dieses Konflikts, also von der Regierungsfraktion des Diktators Assad bis zur letzten Rebellengruppe, mit Sicherheit glauben, dass sie ihre Ziele auf dem Schlachtfeld nicht mehr erreichen können, beziehungsweise ihre Position auf dem Schlachtfeld nicht mehr verbessern können. Nur wenn alle fest dieses so glauben, besteht die Chance, dass sie ihre Unterschrift unter ein Waffenstillstandsabkommen oder unter einen Friedensvertrag leisten. Von dieser erstrebenswerten Lage sind wir leider im Augenblick relativ weit entfernt. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Regime Assad im Augenblick denkt, dass es verliert. Es erzeugt fast jeden Tag weitere Geländegewinne. Das heißt, hier muss ernsthaft mit Russland gesprochen werden. Wenn die USA den Rebellen zurzeit Hilfe eher verweigern, um sie nach Genf zu treiben, dann kann nicht umgekehrt Russland intensivere Luftangriffe fliegen, um Assad zu stärken. Das treibt die Rebellen zwangsläufig in eine Verweigerung von Gesprächen.
Wenn sich die IS-Terroristen nicht militärisch besiegen lassen, haben Sie gesagt, dann muss man auch mit denen reden. Woher nehmen Sie denn eigentlich die Hoffnung, dass die dazu bereit sind? Denn die wollen ja nicht an der Macht beteiligt werden, die wollen die Alleinherrschaft.
Also ich möchte nicht missverstanden werden. Ich plädiere nicht dafür, mit den IS-Rebellen zu reden. Ich sage nur, wenn man Frieden will in Syrien und so eine Gruppe wie den IS nicht militärisch niederringen könnte, dann bliebe am Schluss nichts anderes übrig, als mit denen zu reden. sofern sie überhaupt bereit sind zu reden. Ich glaube, dass es zurzeit völlig alternativlos richtig ist, den islamischen Staat, so wie er sich nennt, aus der Luft zu bekämpfen. Das versuchen ja alle gemeinsam. Was fehlt, was nach wie vor fehlt, ist hier ein Element von Bodentruppen. Aus der Luft wird man dieses Ziel, so wie wir es anstreben, vermutlich nicht hundertprozentig erreichen können. Im Übrigen erleben wir ja in diesen Tagen und Wochen bereits, dass der Islamische Staat, selbst wenn er in Syrien niedergerungen werden könnte, bereits neue Glieder aufwachsen lässt, etwa in Libyen und in anderen Teilen des Nahen und Mittleren Ostens.
Kommen wir noch mal zu Europa, Ischinger. Weil die Europäer ein vorsichtig formuliert zerstrittener Haufen sind, sagen die jetzt zur Türkei, jetzt müsst ihr das richten, dafür kriegt ihr viel Geld von uns und schützt uns bitte schön vor den vielen Flüchtlingen. Wird das funktionieren? Und wenn ja, um welchen Preis?
Naja, man kann vielleicht auf die Türkei dann leichter einwirken, wenn sie sich unserem Club, dem Club der europäischen Werte, stärker annähern lässt. In den letzten Jahren musste ja mancher Politiker in der Türkei den Eindruck gewinnen, dass wir die Türkei nicht wollen. Dann ist der Einfluss unserer Werte vielleicht auch geringer, als wenn wir der Türkei ernsthaft die Möglichkeit des Beitritts anbieten. Also Einfluss gewinnt man ja nicht nur durch Druck, sondern auch durch Anreize.
Sagt Wolfgang Ischinger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Ja, wie steht's denn um Druck und Anreize, um das Geben und Nehmen zwischen Deutschland und der Türkei? Ein Kommentar von Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk.
Es ist noch nicht einmal eine Koalition der Willigen, die Kanzlerin immer verzweifelter zusammenzuhalten versucht. Was Angela Merkel erneut nach Ankara trieb, ist eine Allianz der Unwilligen und Unfähigen. Die EU ist nicht einmal in der Lage, selbst ureigene Verpflichtungen zu erfüllen. Und der Schutz der eigenen Außengrenze ist nun mal eine europäische Kernaufgabe. Outsourcen lässt die sich nicht. Auch wenn plötzlich die NATO einspringen soll, wo der Grenzsicherungsagentur Frontex Geld und Ausrüstung fehlen und wo neuerdings laut überlegt wird, ob nicht Mazedonien den Zaun hochziehen kann, wo Griechenland versagt im Kampf gegen die Schlepper, auch wenn das Land gar nicht zur EU-Familie gehört. Angela Merkel ist auf verzweifelter Partnersuche. Noch immer stemmt sie sich, ebenso stur wie berechtigt, gegen nationale Alleingänge. Bei der Wahl ihrer Mitspieler kann sie da nicht mehr wählerisch sein. Nur, wer so bedürftig auf den politischen Basar tritt, macht sich erpressbar. Nicht umsonst warnt die Opposition vor falschen Rabatten bei den Menschenrechten. Angesprochen hat Merkel das Thema heute dennoch nicht anders als zuvor. Angesichts sinkender Umfragen und weiterhin wachsender Flüchtlingszahlen kann sie keine Rücksicht mehr nehmen, auch nicht auf das denkbar schlechte Timing ihres Besuchs. Wie zynisch und doppelzüngig wirkt es, wenn Brüssel und Berlin die Türkei auffordern, ein Herz zu zeigen und die Verzweifelten an der syrisch-türkischen Grenze ins Land zu lassen, das Tor nach Europa für sie aber bitte weiterhin zu schließen. Geeint waren Merkel und Erdogan heute vor allem in einem, in ihrer hilflosen Verurteilung der russischen Luftschläge. Vielleicht sollte die Kanzlerin schon bald die nächste Reise planen, dann nicht nach Ankara, sondern nach Moskau.
Tina Hassel kommentierte. Im Streit über das Asylpaket 2 hat das Bundesfamilienministerium einen Fehler eingeräumt. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Eine Sprecherin räumte ein, dass die Tragweite der Änderungen im Familienministerium falsch eingeschätzt worden sei. Nun suchen Innenminister de Maizière und Justizminister Maas nach einer Lösung. Die SPD stößt sich daran, dass die Einschränkungen beim Familiennachzug auch für minderjährige Flüchtlinge gelten sollen.
Hinter den Fassaden des Familienministeriums soll der Fehler passiert sein. Von hier hätte die Information kommen müssen, dass im letzten Entwurf für das Asylpaket 2 die entscheidende Passage gestrichen wurde, die den Familiennachzug für die Eltern von minderjährigen Flüchtlingen regelt.
Was ich Ihnen vielleicht ganz generell sagen kann, ist, dass die Veränderungen im Text dem Familienministerium aufgefallen ist. Aber die Tragweite der Veränderung wurde anders eingeschätzt. Und das ist der Stand, den wir jetzt haben.
Das Familienministerium ging also davon aus, dass der Familiennachzug für die Eltern trotz Änderung weiterhin möglich ist. Deshalb gibt es nun wieder neue Fragen zum Asylpaket 2, denen Innen- und Justizminister nachgehen wollen.
Jetzt ist offensichtlich noch mal Klärungsbedarf zu Umfang und rechtlichen Detailfragen entstanden. Und genau diesen Klärungsbedarf werden die beiden jetzt versuchen abzuarbeiten.
Die Regierung hat sich einmal mehr uneinig präsentiert. Jetzt muss eine Lösung gefunden werden, bei der alle das Gesicht wahren können.
Kanada stellt in 2 Wochen seine Luftangriffe gegen IS-Stellungen in Syrien und im Irak ein. Das gab Premierminister Trudeau bekannt und setzte damit eine Ankündigung aus seinem Wahlkampf um. Die Luftangriffe hätten den Menschen keine Stabilität gebracht. Stattdessen werde Kanada mehr Soldaten stellen, die in den Kurdengebieten Anti-IS-Kämpfer ausbilden. Außerdem bleiben 2 Aufklärungsmaschinen und ein Tankflugzeug im internationalen Einsatz. Nach dem nordkoreanischen Raketentest beraten die USA mit Südkorea über ein Raketenabwehrsystem. Ein Pentagon-Sprecher erklärte, ein mobiles System solle so schnell wie möglich nach Südkorea verlegt werden. Solche Pläne stoßen aber auf scharfe Kritik in China, das von dem Radar ebenfalls erfasst werden würde. China ist der wichtigste Verbündete Nordkoreas und zugleich einer der größten Handelspartner Südkoreas. Die Börsen sind mit Verlusten in die Woche gestartet. Der Dow Jones sank auf 16.027 Punkte, der DAX fiel noch stärker auf 8.979. Beobachter sehen darin eine Auswirkung des niedrigen Ölpreises. Aus Frankfurt, Markus Görne.
In den vergangenen Wochen und Monaten war immer China das Land, aus dem so schlechte Nachrichten kamen, dass Wirtschaftsvertreter wie Börsianer Sorgenfalten auf der Stirn hatten. Heute sind es die USA. Denn der Konsum bei uns in Deutschland eine Stärke ist in Übersee schon geraume Zeit schwächer. Die Befürchtungen nehmen zu, dass Amerikas Wirtschaft unter die Räder kommen kann. Da tut auch der niedrige Ölpreis ein Übriges. Es gibt zu viel Öl. Die Nachfrage sinkt weiter wie der Preis. Zwar gab es in der vergangenen Woche Hoffnung und Anzeichen, dass der Boden beim Ölpreis deutlich oberhalb von $30 pro Fass gefunden ist, aber seit heute ist klar, diese Hoffnung war trügerisch. Am Abend lag der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent schon wieder 1,8% unterhalb des Freitagsniveaus und damit bei $33,58. Der Verfall geht also weiter. Es ist ein wenig früh im Jahr, aber angesichts des anhaltenden Abwärtstrends an den Börsen haben die ersten Banken tatsächlich schon mal ihre Prognosen für den DAX-Stand am Jahresende korrigiert. Nach unten.
Normalerweise kennt zu Karneval und besonders an Rosenmontag Witzigkeit ja keine Grenzen. Da müssen sich Politik und Politiker einiges gefallen lassen. Wobei eine von der Flüchtlingswelle in ihrem Bötchen herumgewirbelte Angela Merkel noch harmlos erscheint. Das Bild vom türkischen Präsidenten Erdogan, der gemeinsam mit den Terroristen des IS Kurdenblut bechert, könnte man schon eher als grenzwertig oder geschmacklos bezeichnen. Und diese Panzerattrappe, die gestern bei einem Umzug in Oberbayern mitfuhr, hat mit ihrer Aufschrift Asylabwehr womöglich eine Grenze überschritten. Philipp Glitz über die Frage, was darf Karikatur und wo hört die Gaudi auf?
Ein Balkan-Express, der eine Heuschreckenplage mit sich bringt. Ein Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg zur Asylabwehr. Sexualstraftäter, Deutsche wie Ausländer, an eine Rakete gekettet. Wo wird der deftige Witz zur Straftat? In Köln und besonders hier in Düsseldorf sind Motivwagen immer scharf und politisch. Beim Thema Flüchtlingswelle und eben auch den Sexualstraftätern, die Wagenbauer Jacques Tilly gestaltet hat. Satire müsse immer wehtun.
Da, wo es strafrechtlich relevant wird, würde ich sagen, da muss man ins Grübeln kommen. Aber ansonsten gibt es die Narrenfreiheit, es gibt die Meinungsfreiheit, es gibt die Freiheit der Kunst und der Rahmen muss sehr, sehr weit gesteckt sein.
Der Balkan-Express zog am Samstag durch das thüringische Warsungen. Symbolisch brachte er die Plage in Form vieler Heuschrecken. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob das Volksverhetzung war. Vor Ort unterstützten einige die Botschaft.
Sind schon, da haben nicht ganz Unrecht. Viele denken so.
Satire müsse frech und spitz sein. Dem stimmt auch der Karikaturist Dieter Hanisch zu, aber niemals respektlos. Der Balkan-Express und der Panzer, in seinen Augen keine Satire.
Die Grenze ist gezogen, wo die Volksverhetzung beginnt. Und das ist nicht Narrenfreiheit, das ist Schwachsinn und sowas darf man nicht zulassen. Vor allen Dingen die Verantwortlichen dafür müssen sie aus dem Verkehr ziehen, so einen Wagen.
Im bayerischen Steinkirchen fuhr er doch. Aufregung um diesen Faschingspanzer, auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft.
Der Verein hat sich mittlerweile für die Asylabwehr entschuldigt. Vielen fällt es offenbar leicht, bestimmte Gruppen offen zu diskriminieren, sagt Satiriker Jesko Friedrich.
Die Kernfrage von Satire ist ja, wer ist der satirische Feind? Also wer ist verantwortlich für einen schlechten Zustand? Und da Arme und Machtlose meistens nie verantwortlich sind für einen schlechten Zustand, sind sie kein satirischer Feind.
Vielleicht wäre der Panzer unbemerkt durch die Provinz gerollt. Doch genau wie bei anderen Beispielen werden die Dinge schnell im Internet verbreitet. Rassismus und Diskriminierung sind für Wagenbauer Tilly ein Tabu. Aber für grenzwertige Botschaften im Karneval ist er offen.
Sie haben eben auch irgendwo ihren Platz und ich bin halt immer sehr stark dagegen, dass man irgendwo sehr repressiv ist und ich bin halt für eine offene Gesellschaft und da gibt es eben manchmal auch eben Töne, die, würde ich sagen, die man nicht so gerne hört.
Politisch korrekt gibt es nicht beim Karneval. Narrenfreiheit zu sehen ist, viele Karnevalisten darf manche Grenze überschreiten, aber eben nicht alle.
In Köln kam der Narrenzug heute. Nicht ganz so pompös wie einst geplant, aber Hüte samt Kopfschmuck flogen nicht weg. In vielen anderen Städten hatte der hinterhältige Feind aller lustigen Freilandveranstaltungen in der fünften Jahreszeit, nämlich der Wind, dafür gesorgt, dass kein Wagen rollte. Gudrun Engel über das Wetter als Spaßverderber und über Narren, die sich den Spaß trotzdem nicht verderben ließen.
Auch in Köln regnet es, allerdings Kamelle und Strüssier. Der Zug kütt in abgespeckter Form. Nur Pappmaché-Pferde sind zugelassen. Die 500 Echten müssen zu Hause bleiben. Vorsichtshalber, die Ehrengarde reitet zu Fuß. Trotzdem ist der Kölner Zug nicht weniger bunt und abwechslungsreich als sonst.
Für die Kölner scheint immer die Sonne. Und das ist halt heute auch wieder eingetreten.
Sowas haben wir noch nie gesehen. Es ist fantastisch. Eine tolle Erfahrung. Bunt und Prall in Köln, Tristesse und Trauerflor in Düsseldorf. Regen und Wind spülen am Nachmittag das letzte bisschen Feierlaune weg. Doch Sturmtief Ruschica bleibt weitgehend harmlos. Erklärungsversuche.
Es ist immer nur eine Momentaufnahme. Und ich denke, wir sind alle nur Menschen. Wir müssen uns an das halten, was uns prognostiziert wird. Und wir haben uns daran gehalten. Und ich denke, es war richtig. Ja.
Die Jecken nehmen es mit Humor.
Ja, ist natürlich schade, aber davon lassen wir uns die Stimmung nicht verderben.
Gleiches Motto in Mainz. Katerstimmung schon am Rosenmontag. Hier kursieren Verschwörungstheorien. Nicht das Wetter habe zur Absage des Zuges geführt.
Wir haben nicht über die Sicherheitslage geredet, auch nicht über Terrorismus, auch nicht über Flüchtlinge, sondern über ein Scheißwetter, auf gut Deutsch gesagt, das jetzt über Deutschland zieht.
Und so feiert vor allem Köln ausgelassen und bunt und in diesem Jahr von einem enormen Polizeiaufgebot beschützt.
Die Polizei ist auch sehr präsent, also man fühlt sich schon sicher, finde ich. Ja. Ja.
Die Beamten ziehen eine bislang friedliche Bilanz. Die Zahl der sexuellen Übergriffe ist gesunken, die Zahl der Festnahmen deutlich gestiegen.
Wir gehen davon aus, dass durch das konsequente Einschreiten der Polizei wesentlich mehr aufgefallen ist, auch mehr Straftaten aufgefallen oder angezeigt wurden.
Nichts kann die Jecken in Köln heute vom Feiern abhalten.
Wir haben alle Spaß gehabt. Ab und zu war mal eine kleine Böe, aber ja, der liebe Gott ist eben eine kölsche Jung, ne?
Et hätt noch immer Jud je Jange, sagt man dazu in Köln.
In Brasilien hält den Wirbelwind der Tänzerinnen offenbar nichts auf. Zehntausende sahen den traditionellen Wettbewerb der Samba-Schulen in Rio de Janeiro, obwohl auch hier beim Karneval nicht nur ausgelassene und unbeschwerte Freude herrscht. Die Tigermücke macht zumindest ein äußerst ungutes Gefühl. Denn sie überträgt das Zika-Virus, das im Verdacht steht, bei Babys zu Fehlbildungen zu führen. Wohlgemerkt, wissenschaftlich bewiesen ist das noch nicht. Aber in der Hitze der Nacht und bei, sagen wir mal, leichter Bekleidung nimmt man schon mal in Kauf, dass ordentlich Chemie die Mücke ausräuchern soll. Aus Brasilien berichtet Michael Stocks.
Hunderttausende auf den Straßen, dicht an dicht die totale Ausgelassenheit beim Karneval in Rio. Bei weit über 30 Grad gibt es viel nackte, schwitzende Haut, auf der die Moskitos so gerne zustechen. Die Sorge wegen des sich rasant verbreitenden Zika-Virus wird vor allem weggetanzt, doch es wird auch aufgeklärt. Schutz wird da empfohlen, vor allem mit viel Moskitospray und dem Rat nach mehr Zurückhaltung. Es heißt ja jetzt, dass das Virus auch beim Sex und beim Küssen übertragen werden kann. Darüber muss man informieren. Verbreitung nicht nur durch Moskitostiche, offenbar auch durch Körperflüssigkeiten, glauben Forscher. Deshalb versuche ich mich zu schützen, indem ich niemanden mehr auf den Mund küsse. Den Karneval lässt man sich hier nicht vermiesen. Doch Wissenschaftler des Forschungsinstituts Fiocruz appellieren deshalb vor allem an Schwangere, vorsichtig zu sein, auch wenn der Zusammenhang zwischen Zika-Virus und Schädelfehlbildung bei Neugeborenen noch nicht erwiesen ist. Wir haben das aktive Virus in Speichel und Urin identifiziert. Es besteht also eine Möglichkeit der Übertragung, aber da muss noch weiter geforscht werden. Rio will die Karnevalsbesucher beruhigen. Vor den großen Paraden im legendären Sambodrom wird hier erst einmal großflächig Chemie versprüht und auch die Angst für das kommende Großereignis genommen. Wenn die Olympischen Spiele beginnen, ist hier Trockenzeit, Winter. Dann sind Moskitos kaum aktiv. Die schlimmste Zeit ist jetzt. Und mit all den Maßnahmen, die wir ergreifen, wird alles gut. Die Samba-Sause erreicht ihren Höhepunkt. Bis morgen früh messen sich die besten Samba-Schulen mit ihren opulenten Auftritten. Sorgen haben hier jetzt keinen Platz. Erst ab dem Wochenende sollen dann fast eine Viertelmillion Soldaten landesweit den Mückenkampf aufnehmen.
Und wir machen noch einmal weiter mit Kurznachrichten. Bundespräsident Gauck hat einen viertägigen Besuch in Nigeria begonnen. Noch einmal Thorsten Schröder.
Erste Station war heute die Metropole Lagos. Während seines Aufenthaltes in dem westafrikanischen Staat will der Bundespräsident unter anderem über die Bekämpfung des Terrorismus und der Korruption sprechen. Ein Treffen mit Nigerias Präsident Buhari ist am Donnerstag geplant. Freitag reist Gauck weiter nach Mali. Der Publizist Roger Willemsen ist tot. Er erlag gestern im Alter von 60 Jahren den Folgen einer Krebserkrankung. Seit den 90er Jahren moderierte Willemsen Kultursendungen im Fernsehen. Der Grimme-Preisträger war auch als Autor hoch angesehen.
Zum Nordpol reiste er und um die ganze Welt. Roger Willemsen, der scharfe Beobachter, Autor zahlreicher essayistischer Reisebücher. Seine Leidenschaft trieb ihn bis in die entferntesten Winkel. Mehr als 50 Werke hat er verfasst. Egal ob Buch oder Bühne, Willemsen war jemand, der etwas zu sagen hatte.
Ich denke, es gibt ein Privileg des öffentlichen Redens und man muss dieses Privileg nutzen.
Zuletzt tat er dies häufig als Talkshow-Gast. In den 90ern war er selbst Gastgeber, moderierte die Sendungen 0137 und Willemsens Woche, erwarb sich den Ruf als Feingeist und Philosoph.
Das ist das, was bleibt am Ende von einem Leben, die Augenblicke. Also ich versuche mich zu vergegenwärtigen. Das heißt, in diesem Augenblick bin ich vollkommen hier. Und wenn ich den Augenblick verpasse, verpasse ich das ganze Leben.
Im vergangenen Jahr, kurz nach seinem 60. Geburtstag, erhielt Willemsen die Diagnose Krebs, verabschiedete sich aus der Öffentlichkeit. Ein Abschied für immer.
Da mag mir heute keine originelle Überleitung einfallen. Claudia Kleiner, wie wird das Wetter?
Ja, ich bin auch froh, dass dieser Rosenmontag mit Sturm vorbei ist. Der Sturm allerdings ist noch nicht vorbei. Es wird erstmal noch ziemlich windig weitergehen. Denn wir haben es immer wieder mit Sturmtiefs zu tun. Und jetzt in der Nacht und morgen, vor allen Dingen morgen, ist dann die Mitte Deutschlands dran. Da kommt ein neues Sturmtief. Da kann es Sturmböen geben, vereinzelt auch schwere Sturmböen. Vor allem auf den Bergen sind aber auch wieder orkanartige Böen und Orkanböen möglich. Also Eifel, Westerwald, Hunsrück und dann auch nochmal Schwarzwald und Alp mit 90 bis 120 Kilometern pro Stunde. Auch an Nord- und Ostsee pfeift ein ordentlicher Wind. Ansonsten wird es ziemlich wechselhaft werden. Das heißt jetzt in der Nacht zum Teil kräftige Schauer mit einzelnen Gewittern, die noch im Nordwesten unterwegs sind. Auch hier kann es bei so einem Schauer nochmal stürmisch sein, beziehungsweise eine schwere Sturmböe vereinzelt auch geben. Dann über der Mitte ein Streifen, wo es relativ ruhig ist. Im Süden kommt schon wieder ein neues Regenband an. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte von meist 8 bis 3 Grad. Morgen Vormittag dann Sonnenschein zumindest zeitweise über der Mitte, also so von der Nordsee rüber bis nach Sachsen und auch in Niederbayern. Aus Südwesten breitet sich zum Teil kräftiger Regen aus. Im Laufe des Nachmittags kommt der noch ein bisschen weiter nach Norden voran. Dazu ist es stürmisch und dieser Sturm, der dann vor allem so Rheinland-Pfalz, Hessen und auch Baden-Württemberg betrifft, der zieht am Nachmittag weiter Richtung Bayern und dann auch Richtung Mittelgebirge, östliche Mittelgebirge und Sachsen. Dazu immer wieder wieder nass. Auch im Nordwesten gibt es immer wieder Regen. Von Schleswig-Holstein bis zur Ostsee, aber auch sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen meist bei 7 bis 12 Grad, wo die Sonne am längsten scheint. Also beispielsweise im äußersten südöstlichsten Zipfel Bayerns, da auch bis zu 14 Grad. Der Wind ist überall spürbar. Aus den Alpen heraus Föhn, vor allem an und auf der Nordsee, sowie im Süden frischer bis starker Wind, allein schon im Mittel. Und danach geht es ganz schön wechselhaft weiter. Das heißt, etwas kühler, Temperatur nur noch 5 bis 7 Grad am Mittwoch. Immer wieder Schauer, Schneefallgrenze, dann so 400 bis 600 Meter. Und am Donnerstag am ehesten trocken im Süden, sonst immer wieder Regen. Und in den höheren Lagen auch wieder ein paar Flocken.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und damit verabschieden wir uns. Hier geht es jetzt weiter mit einem Tatort-Krimi. Die nächste Tagesschau meldet sich gegen 1.30 Uhr. Und wir sind morgen wieder für Sie da, dann schon um 21.20 Uhr in der Halbzeit des DFB-Fußball-Pokalspiels. Bis dann.